Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1 Leute mit einer Frau, die sowas ist wie eine Fachfrau in letzten Fragen. Lange Zeit war sie die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Inzwischen ist sie die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Sie ist Medizinerin, Leiterin der Forschungsstelle Ethik an der Uni Köln und von Armin Laschet in seinen Expertenrat Corona berufen worden. Herzlich willkommen, Frau Professor Christiane Wuppen. Hallo.
Vielen Dank, Frau Heinen.
Frau Wuppen, Sie waren ja schon immer eine sehr gefragte Frau. Ich weiß, dass der Bundestag Ihnen zum Teil geschlossen applaudiert hat, wenn Sie an einer der Sitzungen dort teilgenommen haben. Aber gab es schon mal eine Zeit, in der Sie so viel um ethische Ratschläge gebeten wurden wie aktuell?
Nein, die Bitte um Rat, die folgte natürlich vor allen Dingen dann, wenn man Stellungnahmen herausgegeben hatte. Wenn der Deutsche Ethikrat beispielsweise eine Stellungnahme zur Präimplantationsdiagnostik herausgegeben hat, dann wurde man an vielen Orten gefragt. Jetzt ist es bei der Corona-Pandemie ja so, dass wir eine sehr lange Zeit mit vielfältigen ethischen Fragen haben. Und es scheint ja auch eine gewisse Dynamik zu geben. Am Anfang stellten sich andere Fragen als mittlerweile. Was nur klar wird, ist, dass die ethische Dimension dieser Krise sehr komplex ist. Und deswegen ist der Gesprächsbedarf sehr hoch.
Zu welchen Themen mussten Sie sich denn in letzter Zeit so alles Gedanken machen?
Ja, das eine, was mich natürlich tatsächlich auch persönlich am meisten interessiert, sind diese fundamentalen Fragen danach, um welche Güterabwägungen geht es denn eigentlich? Viel wird ja gesprochen über Leben gegen Wirtschaft oder Gesundheit gegen Wirtschaft, Leben gegen Sicherheit. Wie viel darf man einschränken? Wie sehr darf man die Freiheit der Menschen einschränken, um an das Leben anderer zu retten? Das sind die ganz grundlegenden ethischen Fragen. Und dann gibt es die konkreten, die sich anschließen. Am Anfang war das viel die Frage nach der Triage. Also wenn zwei Menschen einen Beatmungsplatz brauchen, aber es gibt nur einen, wer soll ihn bekommen? Oder soll man gar jemanden, der schon beatmet wird, wieder von der Beatmung wegnehmen, damit ein anderer diesen Beatmungsplatz haben kann? Dann geht es viel um Gerechtigkeitsfragen. Wie verteilen wir eigentlich jetzt die Lasten in der Gesellschaft? Denn es sind ja jetzt mittlerweile, ist das allen bewusst, nicht nur die Lasten durch die Erkrankung, sondern auch die Lasten durch die Maßnahmen, um die Katastrophe abzuwenden, die ja zu befürchten stand. Hier gibt es noch viel, viel zu tun. Und eine andere Frage, die mich auch immer sehr berührt und die mich auch von Anfang an tatsächlich ganz persönlich begleitet, ist, was lernen wir aus dieser Krise? Wie machen wir aus dieser Krise auch eine Chance? Also wo können wir nochmal genauer hinschauen, wo wir vielleicht auch vorher nicht mit allem zufrieden waren? Man denke nur an das Klima, an die Artenvielfalt, das Artensterben. Da gab es ja auch Dinge, mit denen wir unzufrieden waren. Und vielleicht können wir es jetzt kraftvoller anpacken, auch in neue Gestaltungswege zu gehen, als es uns leicht fallen würde, das aus so einer Normalsituation herauszutun.
Also ich glaube, über ganz viele der Themen, die Sie eben angesprochen haben, werden wir jetzt in der Sendung auch sicherlich noch sprechen. Ist es eigentlich immer eine Freude für Sie, wenn Sie gebeten werden, zu einem solchen Thema eine Stellungnahme abzugeben? Oder ist es auch eine Belastung, das Gewissen der Nation zu sein?
Also zum einen würde ich die Beschreibung, das Gewissen der Nation zu sein, weit von mir weisen. Worüber ich mich tatsächlich freue, ist, dass die wissenschaftliche Reflexion über ethische Fragen jetzt so gefragt ist und auch in der Öffentlichkeit Gehör findet. Es ist mir persönlich halt schon seit Jahrzehnten eine Freude, mich mit diesen existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. Ich weiß auch, dass es eine Last ist. Mir ist auch der Konflikt bewusst, der in all diesen Fragen steckt. Aber ich habe das ja nicht umsonst als Beruf gewählt. Also mir macht die Auseinandersetzung mit diesen Fragen tatsächlich große Freude.
Sie sind ja auch Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Sind Sie denn mit eingebunden gewesen, was Fragen zu dieser ab Mitte Juni geplanten Corona-Tracking-App betrifft?
Also die Datenethikkommission hat ja im Oktober des letzten Jahres ihr Gutachten der Bundesregierung übergeben und die gibt es als Kommission so nicht mehr. Das war eine begrenzte Zeit, in der sie eingesetzt war. Insofern hat die Datenethikkommission sich auch nicht mit der Tracing-App an sich befasst. Aber sie hat natürlich Grundsätze für die Datenverarbeitung und auch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wenn man das jetzt mal so nennen will, entwickelt, die jetzt auch für die Tracing-App einschlägig sind. Dazu gehört die hohe Bedeutung der Selbstbestimmung und Freiwilligkeit der Nutzer. Dazu gehört der Schutz der Privatheit, die es ja jetzt auch durch die Lösungen, die im Moment in Entwicklung sind, gewahrt zu sein scheint. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, wie die Verhandlungen mit Apple und Google tatsächlich letztlich ausgehen. Dazu gehört auch die Gerechtigkeit. Es geht ja nicht nur um diese Technik der App, es geht ja um den gesamten Prozess von der Einwilligung bis nachher zu der Umsetzung. Was passiert, wenn ich auf meinem Handy die Nachricht bekomme, dass ich vor einer Woche mit jemandem näher in Kontakt war, der nun positiv getestet wurde? Dann muss ich in Quarantäne, dann muss die ganze Familie in Quarantäne. Das wieder hat Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Da ist eine Menge zu bedenken. Das heißt, dass diese App an sich muss eingebettet sein in ein Governance-System.
Wären Sie denn bereit, sich diese App aufs Handy zu laden, so wie es aktuell aussieht?
So wie es aktuell aussieht, wäre ich bereit dazu, denn ich würde mich dadurch auch ein bisschen sicherer fühlen. Ich würde dann einen Warnhinweis bekommen. Ich würde mich dann aber nur sicher fühlen, wenn ich auch weiß, dass ich danach, wenn ich die Nachricht bekommen habe, auch angemessen versorgt werde. Das heißt, wenn es dann einen Zugang zu den Tests gibt und wenn die Begleitung und die Beratung so erfolgt, dass man nicht einfach nur mit dieser Nachricht allein gelassen wird. Aber so ist es ja auch nicht geplant.
Wobei Sie im Zweifel auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn jemand in Ihrer Nähe war, der durch eine Glasscheibe getrennt war, also wo gar keine Ansteckungsgefahr bestand.
Ja, soweit ich das Fraunhofer-Institut verstanden habe, die ja mit der Bluetooth-Technologie auch eine ganze Menge gearbeitet haben, lassen sich diese Dinge durchaus technisch einbauen. Da würde ich jetzt aber gerne an einen Informatiker weiter verweisen, der da mehr zu sagen kann. Es scheint jedenfalls auch in der Bluetooth-Technologie einiges an Entwicklungen zu geben, dass wir aber natürlich auch falsch positive Benachrichtigungen bekommen, die gar nicht erforderlich gewesen wären, dass wir mit der Zeit weitere Erkenntnisse gewinnen, was die Kontaktzeit oder den Abstand angeht, die uns dann nochmal zu einem Überdenken dieser ganzen Governance auch um die App herum bringen werden. Das scheint mir auch klar zu sein, denn wir leben ja immer noch in einer Zeit, in der wir viele Dinge über das Virus und über die Übertragung noch gar nicht wissen.
Jetzt gibt es solche Apps ja schon in anderen Ländern und sogar in Singapur haben sich nur 20% der Menschen die runtergeladen, obwohl Singapur sehr technikaffin ist. In Österreich waren es, glaube ich, nur 5%. Damit so eine App überhaupt Sinn macht, müssten 60% der Menschen sich die runterladen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert.
Ja, das, da glaube ich, hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Situation wir dann stecken. Also es wäre natürlich toll gewesen, wir hätten diese Diskussion um die App in den letzten Wochen nicht so gehabt, wie wir sie gehabt haben. Das war unglücklich. Wenn wir aber jetzt beispielsweise durch die Öffnungsmaßnahmen nochmal wieder diese einzelnen Hotspots haben oder Entwicklungen, wo wir sagen, da entwickelt sich die Infektiosität auf eine Art und Weise, wo uns doch wieder eher mulmig wird und wir weitere Schließungsmaßnahmen oder Rückschritte befürchten, dann wird die Bereitschaft vielleicht sogar wieder steigen. Und wenn wir eine Kommunikation haben, wo die Menschen verstehen, warum das sinnvoll ist und warum sie auch keine negativen Konsequenzen für sich selber daraus fürchten müssen, kommen wir dem vielleicht näher. Jedenfalls der Versuch ist es wert.
Wenn Sie aktuell auf die Demonstrationen schauen, auf diese Hygienedemonstrationen, die wir ja inzwischen fast in allen deutschen Städten haben, dann ist aber die Angst, über so eine App ausgespäht zu werden, neben der Angst, zwangsgeimpft zu werden und allen möglichen Verschwörungstheorien, doch einer der Hauptgründe, die Menschen auf die Straße treibt. Können Sie diese Ängste nachvollziehen?
Also ich glaube, man kann diese Demonstration nicht über einen Kamm scheren. Mir scheint das ein Konglomerat von vielen Gruppierungen zu sein, von denen manche berechtigte und manche unberechtigte Anliegen haben. Wir sprechen nicht über Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien etc. Das ist an sich schon nicht berechtigt. Da sprechen die Fakten gegen und für extremistische Haltungen gibt es in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung keine Legitimation. Wenn wir aber diejenigen betrachten, die für ihre Grundrechte einstehen, die um Freiheitsrechte kämpfen, die sich mit Religionsfreiheit, Bewegungsfreiheit auseinandersetzen, dann müssen wir in einen intensiven Diskurs gehen. Denn hier gibt es natürlich nicht nur die eine Wahrheit gegen die andere, sondern hier geht es ja auch um Abwägungen. Unsere Regierung, und ich kann mir ehrlich gesagt persönlich keine bessere Person vorstellen wie Angela Merkel, die uns durch diese Krise geführt hat und dort vollkommen uneigennützig, ganz ohne Eitelkeit und absolut gemeinwohlorientiert Entscheidungen auf sich genommen hat, die ja auch sie unter erheblicher Unsicherheit treffen musste. In Zusammenarbeit natürlich mit den anderen Politikern. Aber wenn wir diese Entwicklung dann sehen, dann ging es ja darum, eine Katastrophe abzuwenden. Und da sind massive Grundrechtseingriffe gerechtfertigt. Sie müssen aber, sobald diese Katastrophe nicht mehr in dem Maße droht, auch wieder ins Recht gesetzt werden. Also müssen die Freiheiten wieder zugelassen werden. Und das hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle konzeptionell etwas klüger und strategisch besser erfolgen können. Aber auf dem Weg sind wir jetzt und da sind viele Abwägungen möglich, über die auch gestritten werden muss.
Aber viele Demonstranten verweisen jetzt zum Beispiel auf Schweden und sagen, schaut mal, die haben die Grundrechte ihrer Bürger ja auch nicht eingeschränkt. Wäre das nicht ein gangbarer Weg auch für uns gewesen?
Ja, die Schweden haben die Abwägung getroffen, dass sie eben tatsächlich die Menschen mit Vorerkrankungen weniger schützen. Und sie haben deutlich mehr Todesfälle als wir. Also die sind nicht ganz weit weg gewesen von dieser Katastrophe. Ob man das dann im Endeffekt und in einem halben oder einem Jahr als den besseren Weg bezeichnet, das können wir vielleicht jetzt noch nicht sagen. Im Moment scheint es mir so zu sein, dass die vielen Toten, die die Schweden gewärtigen mussten und auch die schlimmen Verhältnisse in den Alters und Pflegeheimen es wert waren, dass wir es hier anders gemacht haben.
Aber eine Befürchtung, dass die Grundrechte bei uns auf Dauer eingeschränkt werden können, haben Sie definitiv nicht.
In Deutschland habe ich sie nicht. Der Europäische Ethikrat hat in seiner Stellungnahme allerdings auch geschrieben, dass das Schlimmste, was uns an einer neuen Normalität passieren könnte, die Gewöhnung wäre daran, dass Grundrechte eingeschränkt sind. Also wir müssen weiter für die Freiheit einstehen.
Sie haben in der Vor-Corona-Zeit mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, bislang gilt in unserer Gesellschaft, Gesundheit ist nicht unser höchstes Gut. Die freie Lebensgestaltung ist uns wichtiger. Das würden Sie nach wie vor so sehen?
Ich sehe das aus der ethischen Perspektive nach wie vor so. Für mich sind die Würde und die damit zusammenhängende Freiheit des Menschen das höchste ethische Gut. Das Leben ist ein fundamentales, also ein grundlegendes Gut, denn natürlich kann man nur dann frei sein, wenn man auch lebt. Ja, es ist eine Voraussetzung dafür, frei zu sein. Wir sehen es aber ja zum Beispiel an Märtyrern, die sagen, ehe ich meine Freiheit aufgebe, gebe ich mein Leben auf. Und jeder von uns, um mal ein viel banaleres Beispiel zu wählen, hat Verhaltensweisen im Alltag, die er, also ob er jetzt raucht oder Alkohol trinkt oder keinen Sport macht oder sich eben auf andere Art und Weise gesundheitsunzuträglich, gesundheitsschädlich verhält, diese Freiheit billigen wir ja jedem zu und jeder nimmt die sich raus. Und wir werden nicht alles dafür tun, um möglichst gesund zu sein und möglichst lange zu leben. Ich persönlich bin noch der Überzeugung, dass wahrscheinlich allenfalls sehr wenige Menschen auf dem Sterbebett liegen werden und auf ihr Leben zurückblicken und dann sagen, es war ein gutes Leben, weil es ein so gesundes Leben war. Ja, sie werden andere Ziele in ihrem Leben haben und vielleicht, jedenfalls nach dem, was wir von sterbenden Menschen wissen, an Beziehungen denken, an große Lebensträume, die sie hatten und die sie verwirklicht haben, an Dinge, die mit der Liebe zusammenhängen. Ja, wie haben sie sich angenommen gefühlt? Wie viel Liebe durften sie anderen Menschen schenken? Das ist das, was letztlich wichtiger ist als die Gesundheit.
Und das gilt auch in der Corona-Krise.
Das gilt auch in der Corona-Krise.
Sind Sie denn der Meinung, wir geben den Menschen vielleicht ihre Freiheitsrechte zu langsam zurück?
Ich glaube, dass wir die Freiheitsrechte etwas zu unkoordiniert zurückgeben und damit auch bestimmte Einsichten in das, was sinnvoll ist und nicht sinnvoll ist, gefährden. Also wenn man sieht, dass die Fußballspieler eng umeinander rumhampeln, aber ich darf meine alte Mutter im Altenheim nicht umarmen, dann wirkt das auf die Menschen unplausibel. Wenn man sieht, was in der Öffentlichkeit an Aufläufen und in der Demonstration jetzt so möglich ist und auf der anderen Seite aber Kinder im Kindergarten nicht mehr versorgt werden dürfen in der Gruppe, dann wirkt das auch unplausibel. Das heißt, hier gehen Legitimitätsüberzeugungen verloren, allein durch die Anschauung und durch das Erleben dessen, was im Alltag passiert, die vielleicht auch wieder zu Leichtsinnigkeit veranlassen können. Und das finde ich, das wäre schon wichtig, das zu vermeiden.
Wenn Sie sagen würden, wir verbieten die Demos, dann wäre was los hier in Deutschland.
Dann wäre was los, aber wir sehen ja auch, dass in den Kitas was los ist und bei den Eltern, die eben jetzt immer noch verzweifelt zum Teil Homeschooling und Homeoffice miteinander vereinbaren müssen. Jetzt ist die Verlängerung der Zahlung an die Eltern, die nicht zur Arbeit gehen können, weil sie Kinder zu versorgen haben, weiter bewilligt worden. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir sehen aber auch, darum wird schon gerungen, denn all das muss man sich als Gesellschaft ja dann auch leisten können. Wir haben jetzt die Fragen nach der sozialen Gerechtigkeit, denn wir sehen auch schon durch erste Studien, dass die sozioökonomisch Schwachen diejenigen sind, die auch unter der Krise am meisten leiden. Und da ist jetzt die Solidarität sehr gefragt. Hier müssen die Starken für die Schwachen da sein, damit die Gesellschaft nicht weiter gespalten wird. Denn wer am Ende die Scherben aufräumt, werden die Populisten sein und werden vielleicht auch extremistische Gruppen sein.
Haben Sie Angst, dass das, was momentan sich auf der Straße abspielt, zu einer ähnlichen Polarisierung der Bevölkerung führen kann wie nach der Flüchtlingskrise?
Ja, die Sorge mache ich mir und deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass wir eine sehr offene gesellschaftliche Debatte führen, bei der sehr genau hingehört wird und erstmal wahrgenommen wird und nicht verurteilt wird, mit welchen Sorgen, Nöten, Auffassungen, Überzeugungen die Menschen auf die Straße gehen oder eben auch nicht auf die Straße gehen, sondern sich anders äußern. Wenn wir nicht in diesem engen Austausch bleiben, dann mache ich mir sehr große Sorgen.
Aber insgesamt fühlen Sie sich durch die Politik gut geleitet, durch diese Zeit mit den ganzen schwierigen Erwägungen?
Auf jeden Fall durch die Katastrophenphase. Jetzt in dieser Phase würde ich mir manchmal mehr strategisches und konzeptionelles Denken wünschen. Beispielsweise auch, was den Einsatz der Tests betrifft, also der Tests auf Infektiosität. Beispielsweise in den Altersheimen hätte man schon lange Tests durchführen können bei den Besuchern, also bei der Person, die in das Altenheim hinein möchte. Sie hätte dann einen Tag später nach dem Ergebnis den Angehörigen im Altenheim besuchen können. Das hätte man schon lange aufsetzen können. Damit hätte man diese ganz strikte Isolation in den Altenheimen aufbrechen können. Und auch die Antikörpertests, die ja jetzt auf den Markt kommen, kann man strategisch einsetzen, um beispielsweise so umstrittene Bereiche auch wie die Kitas und die Schulen, wo es ja auch wirklich viel Streit gibt, wie sehr soll man sie lockern und wie viel nicht, so zu begleiten, dass die Unsicherheiten, die wir haben, beseitigt werden. Das heißt, diese Tests dienen ja dazu, dass wir mehr über die Ausbreitung in Erfahrung bringen. Und dann sollte man sie auch strategisch gut und gezielt einsetzen.
Von der Anzahl würde es, heißt ja, immer reichen.
Die Anzahl reicht. Wir haben viele hunderttausende Tests nicht genutzt in der letzten Zeit. Und da hätte ich mir mehr Aufschluss gewünscht.
Wie erklären Sie sich, dass die nicht genutzt werden?
Es gibt ja Maßgaben des Robert-Koch-Instituts, wann wer getestet werden soll. Und das ist wohl auch so umgesetzt worden. Das Robert-Koch-Institut hat diese Maßgaben ja dann auch erweitert, nachher auf alle diejenigen, die Symptome haben. Aber man hätte auch schon gezielter tatsächlich in bestimmten Bereichen so testen können, dass man auch die asymptomatischen gefunden hat. Denn nach allem, was wir wissen, gibt es ja einen ganz erheblichen Teil an Menschen, die diese Infektion schon durchgemacht haben, ohne überhaupt Symptome gezeigt zu haben. Was wir aber auch nicht in ausreichendem Maße wissen, ist, was Immunität überhaupt bedeutet. Das heißt, wenn man so einen Antikörper findet, dann kann man im Moment davon ausgehen, dass derjenige für eine gewisse Zeit jedenfalls immun ist. Aber wie lange das wirklich gilt und ob das eine vollständige Immunität ist, das wissen wir ja auch immer noch nicht ausreichend.
Jetzt hatten Sie ja gesagt, diese ganzen, ja vielleicht auch etwas unkoordinierten Beschlüsse, was öffnet zuerst und was später, treibt auch Menschen auf die Straße, weil sie es nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Interessanterweise gibt es solche Demos in der Art, wie wir sie momentan erleben, aber in Deutschland und in Österreich, in den anderen europäischen Ländern nicht, obwohl die sehr viel härter von dem Virus getroffen wurden. Also sogar im ansonsten immer demonstrationsfreudigen Frankreich bleibt es aktuell noch ruhig. Wie erklären Sie sich das, diese deutsch-österreichische Sonderrolle?
Wahrscheinlich gibt es dafür nicht die eine Erklärung. Ich kann Ihnen sagen, was ich vermute, dass eben vielleicht auch der Schock über das, was diese Länder erleben mussten, an grausamer Überforderung des Gesundheitssystems, am Tod von Menschen, die nicht angemessen begleitet werden konnten, dass dieser an den Beerdigungen, die, wenn man auch in die USA schaute, unter zum Teil ja wirklich erschreckenden Umständen dann erstmal stattfinden mussten, dieser emotionale Schock sitzt oder kann jedenfalls so tief sitzen, dass man dann nicht als erstes auf die Straße geht und für etwas eintritt, was die Situation ja ganz offensichtlich noch mal mehr verschlimmert hätte. Österreich und Deutschland haben beide sehr früh, sehr klug, sehr konsequent reagiert und sind diesem Schockzustand glücklicherweise entkommen. Und dann entsteht diese Situation des sogenannten Präventionsparadoxes, dass man eben das, was man verhindert, auch nicht erlebt. Und daraus einige schließen, dann hätten ja auch die Maßnahmen gar nicht erforderlich sein müssen, denn wir haben es ja gar nicht erlebt.
Das ist natürlich irgendwo absurd.
Ja, es ist absurd, aber es gibt viele absurde Dinge.
Ich habe mich aber schon gefragt, auch in der ganzen Krise, ticken wir Deutschen eigentlich tatsächlich anders als die anderen Europäer? Also auch wenn man an diese Beatmungsgeräte und die Frage, wer soll im Zweifelsfall weiter beatmet werden und wer nicht, denkt, dann war das in Spanien ja ganz klar so, dass ab einem bestimmten Alter, als diese Knappheit an Beatmungsgeräten auftrat, nicht mehr beatmet wurde. Ich glaube, das war sogar schon ab 65, in Frankreich ab 80 Jahren. Und ganz klar war, jüngere Patienten, die fitter sind in der Regel, werden bevorzugt. Wir Deutsche haben da mit unserer Maßgabe, wir nehmen keine Rücksicht auf das Alter. Alter ist für uns kein Kriterium. Da schon einen bestimmten Sonderweg beschritten. Wieso sind wir zu so einem Ergebnis gekommen, während die anderen europäischen Länder das ganz anders sehen?
Ich glaube nicht, dass man das so sehen kann, dass man sagt, Deutschland ist anders als alle anderen europäischen Länder. Ich würde ganz persönlich jetzt tatsächlich eher mal die steile These vertreten, dass Deutschland es in Übereinstimmung mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gemacht hat, in der ja auch die Würde des Menschen an der ersten Stelle steht. Und die Würde des Menschen heißt, jeder ist gleich viel wert und er kann nicht gerade von fundamentalen Lebenschancen ausgeschlossen werden aufgrund bestimmter Eigenschaften wie Alter, Behinderung, sozioökonomischer Status oder was auch immer.
Wäre das bei solchen grundlegenden ethischen Themen nicht tatsächlich sinnvoll, eine europaweit einheitliche Regelung zu finden für die einzelnen Länder?
Das wäre gemäß der Europäischen Charta der Grundrechte sicherlich eine gute Maßgabe, auch für diese Triage-Situationen ein einheitliches Regelwerk zu haben. Nun hat Europa dafür nicht die Zuständigkeit. Die Gesundheitswesen sind ja nun auch in der nationalstaatlichen, in Deutschland sogar in der Bundesländer-Zuständigkeit. Aber wenn man sich da auf ein gemeinsames Regelwerk einigen könnte, beispielsweise auch im Rahmen einer neuen Pandemiestrategie für die Zukunft, dann wäre das sicherlich wünschenswert.
Thema Impfung, da geht es ja auch wieder darum, wie solidarisch sind wir zum Beispiel innerhalb der EU, wenn eine deutsche Firma jetzt diesen Impfstoff finden würde. Würde der gleichmäßig über Europa oder sogar über die ganze Welt verteilt oder hieß es wie bei Trumps America First, Germany First?
Also der Kampf um einen Impfstoff, wenn er sich denn als wirksam und sicher erweisen würde, der ist sicherlich ganz vehement. Aus der ethischen Perspektive würde ich es bevorzugen, wenn dieser Impfstoff tatsächlich zuerst den Risikopersonen zur Verfügung gestellt würde und dann, bevor er einer ganzen Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, wie in Deutschland, tatsächlich auch erst die Risikopersonen in Europa bedacht würden.
Da sind Sie auch als europäischer Ethikrat dafür eingetreten.
Wir sind auch für europäische Solidarität. Diejenigen, die es am dringendsten brauchen, die sollen es bekommen. Und die Starken sollen für die Schwachen da sein. Das ist eigentlich das, wie man kurz europäische Solidarität zusammenfassen kann.
Wie intensiv wird denn der Europäische Ethikrat? Sie beraten ja die Europäische Kommission. Wie intensiv wird der denn da gehört? Oder ist es eher so nach dem Motto, jetzt haben die Ethiker auch mal wieder was dazu gesagt zu dem Thema?
Also man sieht ja an der Tatsache, dass unsere Gedanken zur Solidarität und Schutz der Grundrechte und im Übrigen auch zu den Wirtschaftshilfen durchaus auch Gehör gefunden hat. Und aus den Reaktionen, die wir bekommen, sowohl aus den Medien als auch aus den politischen Kreisen bis hin zum Europäischen Parlament, findet der Europäische Ethikrat durchaus Gehör. Und das ist auch schön so, denn er ist ja auch im Austausch mit anderen nationalen Ethikräten. Jetzt demnächst wird unter der kroatischen Präsidentschaft eben auch das Forum der nationalen Ethikraträte stattfinden, wo sie sich zusammensetzen, in diesem Fall virtuell, unter Einbeziehung auch des Europäischen Ethikrates. Das heißt, auf dieser Ebene gibt es ja auch einen Austausch.
Wie setzt er sich zusammen, dieser Europäische Ethikrat?
Das sind 15 Mitglieder, die aus den unterschiedlichen Mitgliedstaaten kommen, unterschiedliche fachliche Disziplinen vertreten und die werden von der Europäischen Kommission benannt.
Aber das heißt, es sind nicht alle EU-Mitgliedstaaten mit Mitgliedern vertreten in diesem Ethikrat?
Nein, der ist auf 15 Mitglieder tatsächlich begrenzt.
Der deutsche Ethikrat hat ja, glaube ich, 26 Mitglieder, also das sind dann mehr. Die werden vom Bundestag und der Regierung zur Hälfte vorgeschlagen.
Ganz genau.
Wissenschaftler, Vertreter diverser gesellschaftlichen Gruppierungen wie der Kirchen. Kommt es denn oft vor, dass die Politik den Ethikrat anruft und sagt, wir brauchen mal Hilfe bei einer bestimmten ethischen Entscheidung, oder wird der Ethikrat von sich aus aktiv?
Das ist beides der Fall. Und zwar gilt das sowohl für den deutschen Ethikrat als auch den europäischen. Der deutsche Ethikrat und der europäische setzen sich selber Themen und geben dazu Stellungnahmen ab. Sie werden aber auch angefragt. Also der europäische Ethikrat kriegt in der Regel die Aufträge von der Kommission. Beim deutschen Ethikrat ist das ein bisschen anders vom Mengenverhältnis her. Aber er kriegt auch Aufträge von der Bundesregierung. Das sind nicht wahnsinnig viele, aber immerhin ein paar. Was noch nicht erfolgt ist, ist, dass der Bundestag den deutschen Ethikrat beauftragt hat, weil er dafür noch kein Verfahren etabliert hat. Jedenfalls ist die Beziehung des deutschen Ethikrates zum Parlament in den letzten Jahren so gut geworden, dass die Stimmen dort auch so gehört werden.
Ich kann mir vorstellen, da wird oft heftig gestritten, auch im deutschen Ethikrat. Bei einigen Themen hat man es von außen mitbekommen, zum Beispiel beim Thema Inzest. Da hatten sie ja, glaube ich, auch den Vorsitz. Da gab es keine Einigung, ob Liebe unter Geschwistern strafbar sein soll oder nicht.
Es gibt viele Themen, wo der deutsche Ethikrat nicht einig ist. Und beispielsweise auch bei der Hirntodproblematik. Also ist der Mensch, bei dem der Hirntod festgestellt wurde, wirklich auch schon tot. Und da hat der deutsche Ethikrat ja die gute Möglichkeit, auch die unterschiedlichen Positionen mit ihren Gründen so darzustellen, damit die Entscheidungsträger, also das Parlament, sich auf relativ kurzem Raum ein sehr breites Bild machen kann, um dann die Entscheidungen zu treffen. Es wäre geradewegs für mich unplausibel, wenn der deutsche Ethikrat in den Themen, in denen die Gesellschaft notorisch also unterschiedliche Meinungen vertritt, plötzlich mit einer einzigen Meinung vertreten wäre. Denn er soll ja auch nach gesetzlichem Auftrag die Breite der gesellschaftlichen Diskussion abbilden.
Sind Sie denn mal mit einer festgefassten Meinung in so eine Diskussion des Ethikrates reingegangen und mit einer anderen wieder rausgegangen?
Ja, das ist mir so gegangen bei der vertraulichen Kindesabgabe.
Also weil Babyklappe, meinst du?
Genau, ich meine die Babyklappe. Da war ich erstmal so auf den ersten Anschein der Meinung, dass das eine sinnvolle Einrichtung ist und habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Das war ein komplexer Prozess. Aber wenn man sich die vielen Facetten anschaut, waren mir andere Wege ethisch angemessener. Und so kam ja auch insgesamt der Ethikrat zu dieser Empfehlung einer vertraulichen Kindesabgabe. Manche waren immer noch der Auffassung, dass eine Babyklappe sinnvoll ist und die können dieses Votum ja dann auch entsprechend formulieren.
Was war denn in Ihrer Zeit, als Sie den Vorsitz im Ethikrat hatten im Deutschen, für Sie das schwierigste Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen mussten?
Also das Schwierigste war sicherlich der Einstieg, als ich Vorsitzende wurde. Da wird man ja gewählt und das erste Thema, was wir zu bewältigen hatten, war die Beschneidung. Und mit diesem Thema hatte ich mich vorher in der Weise noch nicht auseinandergesetzt und habe mir die Meinungsbildung extrem schwer gemacht, weil ich sie tatsächlich auch extrem schwer finde. Hier sind grundlegende Rechte der Kinder und Rechte auf körperliche Unversehrtheit mit den Rechten bestimmter Überzeugungen, religiöser Gemeinschaften, ja auch vor dem Hintergrund der besonderen deutschen Vergangenheit miteinander in Abwägung zu bringen, so viel noch viele andere Aspekte zu berücksichtigen. Und da ist mir die Entscheidung ausgesprochen schwer gefallen. Wir hatten dazu eine öffentliche Sitzung. Wir haben Anhörungen durchgeführt, die wir glücklicherweise auch aus unseren eigenen Reihen bestücken konnten, weil wir dann ja auch einen jüdischen Vertreter beispielsweise unter unseren Mitgliedern hatten. Und diese Diskussion hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir eine kluge Empfehlung abgegeben haben, wo wir Kriterien vorgegeben haben, die dann auch Eingang in das Gesetz gefunden haben. Das war sicherlich nach meiner Erinnerung, wenn ich jetzt nicht was übersehe, das, wo eine Empfehlung des Ethikrates ganz unmittelbar Eingang auch in ein Gesetz gefunden hat.
Wird man da sehr angefeindet von der Öffentlichkeit, wenn man eine Entscheidung trifft, die dem einen oder anderen nicht passt?
Bei solchen ethischen Fragen wie denen, wo es immer um Leben und Tod und um ganz existenzielle Dimensionen geht, wird man immer von irgendjemandem angefeindet.
Also muss man hart im Nehmen sein.
Ja, also damit muss man sich von vornherein, denke ich, zurechtfinden.
Jetzt sind Sie ja, wie wir alle, in einer bestimmten Art und Weise auch geprägt. Wie schaffen Sie es, von Ihren persönlichen Einstellungen und Haltungen sich zumindest so weit zu lösen, dass Sie nicht einfach Ihre persönlichen Überzeugungen verallgemeinern, sondern Ratschläge an die Politik auf eine breitere Basis stellen?
Also würde man sagen, das ist zum einen eine wissenschaftliche Grundhaltung, die ja nichts damit zu tun hat, dass man seine persönlichen Dinge über alle schüttet, sondern dass man eine wissenschaftlich und methodisch ausgewiesene Argumentationsgrundlage hat. Und das andere ist meine persönliche Auffassung, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man persönlich für sein eigenes Leben als ein sinnvolles Leben empfindet und wie man Rahmenbedingungen für eine freiheitlich organisierte Gesellschaft schafft. Und diese freiheitlich organisierte Gesellschaft heißt, es gibt Rahmenbedingungen, wo jeder Einzelne die Freiheit haben muss, zu bestimmen, was er für sich als ein gutes und ein sinnvolles Leben empfindet. Und für diese freiheitlichen Rahmenbedingungen trete ich ein, aber natürlich nicht eine überbordende Freiheit, die nicht mit Verantwortung verbunden wäre und die sich nicht am Maßstab der Gerechtigkeit messen lassen müsste. Das heißt, Maßstäbe sozialer Gerechtigkeit kommen für mich dann auch hinein, aber ganz sicherlich nicht das, was ich für mein Leben als das besonders sinnvolle empfinde.
Sie sind katholisch geprägt. Ihre Mutter war, glaube ich, katholische Religionslehrerin. Sie selbst sind auf eine katholische Schule gegangen. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Ihr Glaube?
Mein Glaube ist mir unglaublich wichtig. Er ist tatsächlich das Fundament, aus dem heraus ich lebe, meine Kraftquelle. Aber deswegen muss ich nicht das, was ich persönlich mit meinem Glauben verbinde, über andere stülpen, die eben vielleicht nicht diesen Glauben teilen. Wenn jemand daran interessiert ist, kann man sich darüber austauschen und kann es als Angebot einer Kraftquelle geben, vielleicht ausstrahlen, dass es auch eine Sinndimension sein könnte, mit der es sich auseinanderzusetzen lohnt. Aber das betrifft ja so erstmal mein persönliches Leben und dasjenige derer, die gleichgesinnt sind.
Es gab mal einen wunderbaren Artikel über Sie, in dem stand, früher wäre die Frau wohl auf einem Kölner Scheiterhaufen gelandet. Wären Sie das?
Ich vermute schon, denn wenn ich auch ganz überzeugt sage, dass ich aus meinem christlichen Glauben heraus lebe und dass er mir die Kraft gibt und die Lebensfreude auch gibt, dann heißt das ja nicht, dass ich immer die Lehrmeinungen der katholischen Kirche auch vertrete. Da gibt es schon viele Punkte, zu denen ich in enormer Spannung stehe. Und insofern scheint mir dieses Bild, was ich damals nicht so sehr sympathisch fand, aber ganz unzutreffend ist es vermutlich nicht. Also ich bin schon froh, dass ich in unserer freiheitlich organisierten Zeit und Gesellschaft lebe.
Also Sie haben auch keinen Streit gescheut mit der katholischen Kirche, wenn Sie der Meinung waren, da läuft was falsch?
Nein, ich scheue nie Streit und ich höre auch immer gerne zu. Ich lasse mich auch immer gerne von etwas anderem überzeugen. Ich lerne unglaublich gerne dazu, aber es muss halt auf einer sachlichen Ebene bleiben. Wenn es an persönliche Diffamierungen geht, wenn es verletzend wird, dann steige ich gerne aus der Diskussion aus. Es muss auf der sachlichen Ebene bleiben und da kann man sich in aller Strenge und Härte auseinandersetzen.
Sie haben ja neben all dem, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, auch noch 4 Töchter großgezogen. Welche Werte waren Ihnen persönlich wichtig, Ihren Töchtern zu vermitteln?
Ja, ich komme ja aus der Fortpflanzungsmedizin und auch aus der Gynäkologie. Und da habe ich ganz oft gehört, Hauptsache, dass das Kind gesund ist und ich hätte so gerne den Nachfolger für meine Firma und so weiter. Und das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Und ich habe dann gemerkt, auch bei meinen eigenen Kindern, mir ist es wichtig, dass die Kinder sich nach ihren eigenen Talenten und Maßstäben entfalten. Die sollen ihr Leben führen. Und meine Aufgabe als Mutter, und mein Mann sieht es genauso, also wir als Paar, als Eltern, haben immer unser Ziel gehabt, dass wir den Kindern so viel wie möglich an Entfaltungsmöglichkeiten, aber nach ihren Maßstäben bieten wollten, um sie dann eben in ihr Leben auch zu entlassen und mit dem Werkzeug zu versehen, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie das als schön und als gut empfinden.
Machen die 4 das jetzt? Also sind die noch bei Ihnen zu Hause oder leben die
jetzt?
Die
sind ja nun groß. Wir haben 2, die tatsächlich im Moment bei uns auch im Homeoffice sitzen, aber ansonsten sind die unabhängig.
Also sie sind Corona-bedingt wieder zurückgekehrt,
ja.
In vielen Familien.
Ja, genau. Wir haben schlichten Garten, da ist es ganz gut, im Homeoffice zu sitzen.
Ja, und für einen als Mutter wahrscheinlich auch schön in der Corona-Zeit, wenn man die Kinder dann mal wieder zu Hause hat, oder?
Das ist auf jeden Fall schön.
Das war dann ein positiver Aspekt. Haben Sie denn für sich in dieser für alle schwierigen Corona-Zeit noch andere Positiverfahrungen gemacht, wo Sie gesagt haben, das habe ich eigentlich wirklich als ganz angenehm empfunden im Vergleich zu meinem Leben vorher?
Ja, ich bin dann ein Mensch, auch wenn mein Leben nicht so aussieht, der die Ruhe und die Stille sehr mag. Das ist ja etwas, was diese Corona-Krise auch ausstrahlt. Bei aller Not und Bedrängnis ist es ja doch ein Zurückgeworfensein auch auf sich selbst. Und was ich sehr schön fand zu erleben, war, wie viel zwischenmenschliche Solidarität zwischen den Menschen entstand. Also wie viel Aufmerksamkeit, so wer jetzt Unterstützung brauchen könnte, der Nachbar, dem man beim Einkaufen hilft oder denjenigen, den man irgendwo hin begleitet und unterstützt oder bei dem, wo man merkt, der ist jetzt sehr unglücklich, jetzt bin ich einfach mal für ihn da und mache ihm eine Freude. Das waren so diese grundlegenden zwischenmenschlichen alltäglichen Dinge, die ich unglaublich liebenswert fand, dass man über die Straße ging und wildfremde Menschen sich anlächelten, einfach weil man sich gemeinsam in dieser Krise irgendwie so zurückgeworfen sieht. Das nimmt jetzt natürlich ein kleines bisschen wieder ab, ja, weil wir wieder in diese scheinbare Normalität zurückkehren, die ja gar keine ist. Aber wenn wir davon noch ein bisschen mehr mitnehmen und diese Abhängigkeit vom Gemeinschaft noch weiter im Bewusstsein halten, dann fände ich das sehr schön.
Sie haben ja auch am Anfang der Sendung schon gesagt, Sie hoffen, dass diese Krise als Chance gesehen wird, um sich auch im Hinblick auf manche Dinge anders aufzustellen. Hm. Auf was zum Beispiel?
Ich fände es großartig, wenn die Wirtschaft eine Entwicklung machen könnte, die soziale Marktwirtschaft noch mal weiterentwickelt und das Sozial darin nicht nur heißt, es wird ausgeglichen, was an Gerechtigkeitsversagen geschieht oder es wird ein Wettbewerb eingegrenzt, damit er nicht überbordet, sondern dass das Soziale zum Ziel von Wirtschaft wird. Ich würde mir auch wünschen, dass tatsächlich die Digitalisierung nochmal in erheblicher Weise nach vorne gebracht wird, denn wir haben ja jetzt auch gesehen, dass sie erforderlich ist, dass sie sehr viel hilft, dass sie aber auch an manchen Stellen überhaupt noch nicht ausreichend ausgebildet ist. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze jetzt ein Katapult auch für die Bildung ist, für die Weiterbildung. Also, dass die Zeit, die jetzt durch Kurzarbeit etc. freigesetzt ist, tatsächlich auch für Weiterbildung genutzt wird. Dass wir kreative Angebote haben, um Arbeitsplätze so umzuwandeln, dass die Menschen noch lieber zur Arbeit gehen. Dass sie ihre ganzen Talente entfalten können und ihre Ideen einbringen können. Damit wir auch eine sozial-ökonomisch und ökologisch nachhaltige Wirtschaft haben. Also Bildung scheint mir das zu sein, wo wir jetzt auch ganz intensiv investieren können.
Frau Woben, hoffen wir das Beste. Am Ende der Sendung gibt's immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich greife mal hier kurz in diese Tasche. Ich dachte nämlich, was wir derzeit alle ziemlich gut gebrauchen können, ist Vertrauen in Europa, in unsere Politiker, dass sie es weiterhin verantwortlich schaffen, uns durch diese Krise zu führen und auch ein wenig in uns, dass wir es schaffen, gestärkt und nicht zerstritten aus der Krise hervorzugehen. Ich habe als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, dieses Buch gefunden, Vertrauen von Martin Hartmann. Das ist ein Philosoph der Uni Luzern. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.
Danke,
Ihnen auch alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.